John. Seine Kerze war in einer Lache aus Wachs ersoffen, doch das Morgenlicht schien bereits durch die Fensterläden herein. Erneut war John über seine Arbeit eingeschlafen. Der Tisch war mit Büchern bedeckt, die sich in hohen Stapeln türmten. Er hatte sie sich selbst geholt, nachdem er die halbe Nacht bei Lampenlicht die staubigen Gewölbe durchsucht hatte. Sam hatte recht. Die Bücher müssten unbedingt geordnet, in Listen aufgenommen und in Ordnung gebracht werden. Aber das war keine Aufgabe für Burschen, die weder lesen noch schreiben konnten. Diese Arbeit musste warten, bis Sam zurückkehrte. Falls er zurückkehrte. John fürchtete um Sam und Maester Aemon. Cotter Pike hatte aus Eastwatch geschrieben, dass die Sturmkrähe das Wrack einer Galeere an der Küste von Skagos entdeckt hatte. Ob es sich bei dem gesunkenen Schiff um die Schwarzdrossel handelte, eines von Stannis Baratheons Söldnerschiffen, oder um irgendeinen Händler, hatte die Mannschaft der Sturmkrähe nicht feststellen können. »Ich wollte Goldie und den Kleinen in Sicherheit bringen. Habe ich sie stattdessen in ein nasses Grab geschickt?« Das gestrige Abendessen war neben ihm kalt geworden, er hatte es kaum angerührt. Der schwermütige Ed hatte seinen Teller bis zum Rand gefüllt. Damit drei Finger Hobbs berüchtigter drei Fleischsorten Eintopf das harte Brot aufweichte. Die Brüder scherzten stets miteinander, dass es sich bei den drei Fleischsorten um Hammel, Hammel und Hammel handelte, aber Karotten, Zwiebeln und Rüben beschrieben es besser. Kaltes Fett glänzte auf den Resten des Eintopfs. Bowen Marsh hatte ihn gedrängt, in die frühere Unterkunft des alten Bären zu ziehen, nachdem Stannis den King's Tower geräumt hatte. Aber John hatte abgelehnt. In die Räumlichkeiten des Königs zu ziehen, hätte leicht missverstanden werden können, so als rechnete er nicht damit, dass der König zurückkehrte. Eine seltsame Teilnahmslosigkeit hatte sich in Castle Black ausgebreitet, seit Stannis nach Süden abmarschiert war, als würden das freie Volk und die schwarzen Brüder gleichsam den Atem anhalten und abwarten, was als nächstes geschah. Die Höfe und Speisesäle waren meistens verwaist, der Turm des Lord Commanders war eine Ruine, vom alten Speisesaal waren nur verrußte Balken geblieben, und Hardens Turm sah aus, als könnte ihn die nächste Windböe umstoßen. Die einzigen Geräusche, die Leben verrieten, war das ferne Klirren von Schwertern aus dem Hof vor der Waffenkammer. Der eiserne Emmet brüllte Hob Robin an, er solle den Schild hochhalten.
»Am besten sollten wir alle den Schild hochhalten.«
John wusch sich, zog sich an und verließ die Waffenkammer, wobei er gerade lange genug im Hof stehen blieb, um Hob Robin und Emmets anderen Schülern ein paar aufmunternde Worte zu sagen. Er lehnte Thys Angebot, ihn zu begleiten, wie gewöhnlich ab. Heute würde er Männer genug um sich haben, und wenn es zu Blutvergießen kam, würden zwei mehr kaum einen Unterschied ausmachen. Allerdings hatte er Longclaw mitgenommen, und Ghost folgte ihm auf dem Fuße. Als er am Stall ankam, hatte der schwermütige Ed den Zelter des Lord Commanders bereits gesattelt und aufgezäumt. Die Wagen wurden unter Bowen Marshs wachsamen Augen aufgestellt. Der Lord Verwalter, dessen Wangen von der Kälte gerötet waren, trottete die Reihe entlang und verlangte gestikulierend Änderungen. Als er John bemerkte, errötete er noch stärker.
»Lord Commander, meint ihr es wirklich immer noch ernst mit dieser
Torheit?« beendete John den Satz. »Bitte sagt mir, dass ihr nicht Torheit sagen wolltet, Mylord. Und ja, wir haben es doch besprochen. Eastwatch will mehr Männer. Der Shadow Tower will mehr Männer. Greyguard und Icemark ebenso. Daran zweifle ich nicht. Und wir haben 14 weitere Burgen, die immer noch leer stehen. Über Meilen hinweg wird die Mauer weder bewacht noch verteidigt.«
Marsh spitzte den Mund.
»Lord Commander Mormont ist tot. Und er starb nicht durch die Hände von Wildlingen, sondern durch die seiner eigenen geschworenen Brüder, durch die Hand von Männern, denen er vertraute. Weder ihr noch ich könnt wissen, was er jetzt an meiner Stelle getan hätte oder nicht.«
John wendete sein Pferd.
»Genug geredet, los jetzt!«
Der schwermütige Ed hatte das Gespräch mit angehört. Während Bowen Marsh davonging, deutete er mit dem Kopf auf seinen Rücken und sagte,
»Granatäpfel.
Diese vielen Kerne, daran könnte man glatt ersticken. Mir sind Rüben lieber. Habe noch keine Rübe gesehen, die einem Mann irgendetwas zuleide getan hätte.«
In Augenblicken wie diesen vermißte John Maester Aemon am meisten. Klydas versorgte die Raben anständig, aber er verfügte nicht über ein Zehntel des Wissens und der Erfahrung Aemon Targaryens, von seiner Weisheit ganz zu schweigen. Bohun war auf seine Weise ebenfalls ein guter Mann, doch die Wunde, die er an der Schädelbrücke erlitten hatte, hatte ihn in seinen Ansichten bestärkt, und das einzige Lied, das er jetzt noch sang, war sein bekannter Kehrreim, die Tore zu versiegeln. Ottel Jarvik war so stumpfsinnig und einfallslos, wie er wortkarg war, und die ersten Grenzer schienen fast schneller zu sterben, als sie ernannt wurden.
»Die Nachtwache hat so viele ihrer besten Männer verloren«,
dachte John, während sich die Wagen in Bewegung setzten.
»Den alten Bär, Quorin Halbhand, Donnel Neu, Jamin Bockwell, meinen Onkel.«
Leichter Schneefall setzte ein, als die Kolonne über die Kings Road nach Süden zog. Eine lange Reihe von Wagen, die sich an Feldern und Bächen und bewaldeten Hügeln vorbeischlängelte, begleitet von einer berittenen Eskorte aus einem Dutzend Speerträger und einem Dutzend Bogenschützen. Bei den letzten Besuchen hat es in Molestown etwas Ärger gegeben. Ein bisschen Schieben und Drängeln, ein paar gemurmelte Flüche und jede Menge mürrische Blicke. Bohun Marsh hatte es für das Beste gehalten, kein Risiko einzugehen, und dies eine Mal waren John und er gleicher Meinung. Der Lord Verwalter führte die Kolonne an. John ritt einige Schritte hinter ihm, der schwermütige Ed an seiner Seite. Eine halbe Meile südlich von Castle Black drängte Ed sein kleines Pferd dicht an Johns und sagte:
»Milord, seht nur dort drüben, der große Säufer auf dem Berg.«
Der Säufer war eine Esche, die im Laufe der Jahrhunderte vom Wind zur Seite gebogen worden war. Jetzt hatte sie ein Gesicht, einen ernsten Mund, einen abgebrochenen Ast als Nase und zwei tief eingeschnitzte Augen im Stamm, die die Kings Road hinauf nach Norden schauten, in Richtung Burg und Mauer.
»Die Wildlinge haben ihre Götter also doch mitgebracht.«
Das überraschte John nicht. Die Menschen gaben ihre Götter nicht so leicht auf. Das ganze Schauspiel, das Lady Melisandre jenseits der Mauer aufgeführt hatte, erschien ihm plötzlich als hohler Mummenschanz.
»Sieht dir ein bisschen ähnlich, Ed«, sagte er, um seinen Begleiter aufzumuntern.
»Ja, Milord, mir wachsen bloß keine Blätter aus der Nase, aber ansonsten... Lady Melisandre wird sich nicht drüber freuen.«
»Vermutlich bekommt sie den Baum niemals zu Gesicht. Sorge dafür, dass es ihr niemand erzählt.«
»Sie sieht aber Dinge in diesen Feuern.«
»Rauch und Glut.«
»Und Menschen, die verbrennen. Höchstwahrscheinlich mich. Mit Blättern in der Nase. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich verbrennen könnte, hab aber immer gehofft, vorher zu sterben.«
John sah zurück zu dem Gesicht und fragte sich, wer es geschnitzt hatte. Um Molestown herum hatte er Wachen aufgestellt, und auf diese Weise wollte er einerseits seine Krähen von den Wildlingsfrauen fernhalten und andererseits das freie Volk an Beutezügen in den Süden hindern. Wer auch immer das Gesicht in die Esche geschnitzt hatte, war seinen Wächtern offensichtlich entgangen. Und wenn das einem Mann gelang, konnten es auch mehrere schaffen.
»Ich könnte die Wache noch einmal verdoppeln«,
dachte er säuerlich.
»Damit würde ich zweimal so viele Männer verschwenden, die eigentlich auf der Mauer Dienst tun sollten.«
Die Wagen setzten die langsame Fahrt nach Süden durch gefrorenen Schlamm und Schneetreiben fort. Eine Meile weiter sahen sie ein zweites Gesicht in einem Kastanienbaum, der neben einem eisigen Bach wuchs, und hier beobachteten die Augen eine alte Holzbrücke, die sich über das Wasser spannte.
»Doppelt so viel Ärger«, verkündete der schwermütige Ed.
Die Kastanie trug kein Laub und stand kahl da, doch ihre nackten braunen Äste waren nicht leer. Auf einem niedrigen Ast, der über den Bach ragte, hockte ein Rabe, der wegen der Kälte das Gefieder aufgeplustert hatte, Als er John entdeckte, breitete er die Flügel aus und stieß einen Schrei aus. Dieser hob daraufhin eine Faust und pfiff. Der große schwarze Vogel flatterte herunter und krächzte:
»Korn! Korn! Korn!«
»Korn für das freie Volk«, erklärte ihm John, »nicht für dich!« Er fragte sich, ob sie am Ende wohl Raben essen mussten, ehe der nahende Winter vorüber war. Die Brüder auf den Wagen hatten das Gesicht ebenfalls gesehen, daran hegte John keinen Zweifel. Niemand sprach darüber, aber jeder Mann mit Augen im Kopf würde die Botschaft verstehen. John hatte einmal gehört, wie Mans Raider sagte, die meisten Knienden seien Schafe.
»Ein einziger Hund kann eine Herde Schafe zusammenhalten«, hatte der König jenseits der Mauer gesagt. »Aber beim freien Volk sind die einen Schattenkatzen und die anderen Steine. Die einen streifen herum, wo sie wollen, und reißen deine Hunde in Fetzen. Die anderen bewegen sich überhaupt nicht, wenn man ihnen keinen Tritt versetzt.«
Weder Schattenkatzen noch Steine würden die Götter aufgeben, die sie ihr Leben lang angebetet hatten, um sich vor einem zu verbeugen, den sie kaum kannten. Ein Stück nördlich von Molestown fanden sie einen dritten Beobachter, der in eine riesige Eiche am Rand des Ortes geschnitzt war und den Blick auf die Kings Road gerichtet hielt.
»Das ist kein freundliches Gesicht«, dachte Jon Snow.
Die Gesichter, die in uralten Zeiten von den ersten Menschen oder den Kindern des Waldes in die Wehrholzbäume geschnitzt worden waren, hatten häufig ernste oder wilde Gesichter gehabt, doch die große Eiche sah richtig wütend aus, als wollte sie im nächsten Augenblick ihre Wurzeln aus der Erde zerren und brüllend hinter ihnen herstürmen.
»Die Wunden sind so frisch wie die Wunden der Männer, die das Gesicht geschnitzt haben.«
Molestown war schon immer größer gewesen, als es auf den ersten Blick erschien. Der größte Teil war unterirdisch angelegt und so vor Kälte und Schnee geschützt. Jetzt stimmte das sogar noch mehr als sonst. Der Magna von Ten hatte das leere Dorf niedergebrannt, als er hier durchgezogen war, um Castle Black anzugreifen, und über der Erde waren nur Haufen verbrannter Balken und alter versenkter Steine geblieben. Unter dem gefrorenen Boden jedoch hatten die Gewölbe und Tunnel und tiefen Keller überdauert. Dort hatte das freie Volk Zuflucht gesucht und drängte sich jetzt in der Dunkelheit zusammen wie die Maulwürfe, die dem Ort seinen Namen gegeben hatten. Die Wagen bildeten einen Halbkreis vor der vormaligen Dorfschmiede. Ganz in der Nähe baute eine Horde Kinder mit roten Gesichtern eine Schneeburg, doch beim Anblick der Brüder in schwarzen Mänteln liefen sie davon und verschwanden in diesem oder jenem Loch. Kurz darauf stiegen die Erwachsenen aus der Erde. Der Geruch von ungewaschenen Leibern und schmutziger Wäsche, von Kot und Urin begleitete sie. John sah, wie einer seiner Männer die Nase rümpfte und etwas zu dem Mann neben sich sagte.
»Ein Scherz über den Geruch der Freiheit«, vermutete er.
Zu viele seiner Brüder machten Scherze über den Gestank der Wilden in Molestown.
»Die Ignoranz von Schweinen«,
dachte John. Das freie Volk unterschied sich nicht von den Männern der Nachtwache. Manche waren sauber, manche dreckig, aber die meisten waren manchmal sauber und manchmal schmutzig. Dieser Gestank rührte einfach davon her, dass sich 1000 Menschen in Kellern und Tunneln drängten, die für höchstens 100 gegraben worden waren. Die Wildlinge kannten diesen Tanz bereits. Wortlos bildeten sie Reihen hinter den Wagen. Auf 3 Frauen kam ein Mann. Dazu gab es viele Kinder, blasse, dünne Dinger, die an den Röcken ihrer Mütter hingen. John sah nur wenige Säuglinge.
»Die Säuglinge sind auf dem Marsch gestorben«, erkannte er. »Und diejenigen, die die Schlacht überlebten, sind im Pferch des Königs umgekommen.«
Den Kämpfern war es besser ergangen. 300 Mann im kampffähigen Alter, hatte Justin Massey im Rat behauptet. Lord Harvard Grimm hatte sie gezählt.
Es gibt auch Speerfrauen, 50, 60, vielleicht sogar 100.
Grimms Zählung hatte Männer eingeschlossen, die verwundet waren, das wusste John. Ungefähr 20 von denen sah er jetzt. Männer auf einfachen Krücken, Männer mit leeren Ärmeln, Männer, denen Hände fehlten, Männer mit nur einem Auge oder mit halbem Gesicht. Ein Mann ohne Beine wurde von 2 Freunden getragen. und alle waren ausgemergelt und hatten graue Gesichter.
»Gebrochene Männer«, dachte er. »Die Wiedergänger sind nicht die einzigen lebenden Toten.«
Doch nicht alle Krieger waren gebrochen. Ein halbes Dutzend Tents in bronzenem Schuppenpanzer drängte sich um eine Kellertreppe, schaute mürrisch zu und machte keine Anstalten, sich zu den anderen zu gesellen. In den Ruinen der alten Dorfschmiede entdeckte John einen großen, kahlköpfigen Kerl, in dem er Halleck, den Bruder von Hamer Hundekopf, erkannte. Hamers Schweine waren allerdings verschwunden,
ohne Zweifel gegessen.
Diese zwei, die Fell trugen, waren Hornfußmänner, ebenso wild wie knochig, barfuß selbst im Schnee.
»Es gibt immer noch Wölfe unter den Schafen.«
Val hatte ihm das in Erinnerung gerufen, als er sie zum letzten Mal besucht hatte.
»Freies Volk und Kniende sind sich ähnlicher, als man denkt, Jon Snow. Männer sind Männer, und Frauen sind Frauen, gleichgültig, auf welcher Seite der Mauer wir geboren wurden. Es gibt gute Menschen und schlechte, Helden und Schurken, Ehrenmänner, Lügner, Feiglinge und Tiere. Wir haben davon genauso viel wie ihr.«
Damit hat sie nicht unrecht.
Wichtig war es daher, die einen von den anderen zu unterscheiden und die Schafe von den Ziegen zu trennen. Die schwarzen Brüder begannen damit, das Essen zu verteilen. Sie hatten hartes, gesalzenes Fleisch mitgebracht, getrockneten Kabeljau, Bohnen, Rüben, Karotten, Säcke mit Hafer und Weizenmehl, eingelegte Eier, Fässer mit Zwiebeln und Äpfeln.
»Du kannst eine Zwiebel oder einen Apfel haben«, hörte John den haarigen Hal zu einer Frau sagen, »aber nicht beides. Du musst dich entscheiden.«
Die Frau schien nicht zu verstehen. »Ich brauche von beidem zwei, einen für mich, einen für meinen Jungen. Er ist krank, aber ein Apfel wird ihn gesund machen.«
Hal schüttelte den Kopf. »Er muss selbst kommen und sich seinen Apfel holen. Oder seine Zwiebel. Beides geht nicht. Für dich gilt das Gleiche. Apfel oder Zwiebel. Beeil dich. Hinter dir warten noch andere.«
»Einen Apfel«, sagte sie, und er gab ihr einen alten, vertrockneten, kleinen, verschrumpelt.
»Geh weiter, Frau«, rief ein Mann hinter ihr in der Reihe. »Hier draußen ist es kalt.«
Die Frau beachtete den Zwischenruf nicht.
»Noch einen Apfel«, sagte sie zum haarigen Hal. »Für meinen Sohn, bitte. Der hier ist zu klein.«
Hal sah John an. John schüttelte den Kopf. Die Äpfel wären sowieso bald verbraucht. Wenn sie jedem der zwei wollte tatsächlich zwei gaben, würden die weiter hinten in der Schlange keine mehr bekommen.
»Weg da«,
sagte ein Mädchen hinter der Frau. Dann gab sie ihr einen Stoß in den Rücken. Die Frau stolperte, verlor den Apfel und stürzte. Die anderen Vorräte auf ihrem Arm fielen hinunter. Bohnen verteilten sich überall, eine Rübe rollte in eine Schlammpfütze, ein Säckchen Mehl platzte auf und der kostbare Inhalt verteilte sich im Schnee. Wütende Stimmen wurden laut, in der alten Sprache und in der gemeinen Zunge. Auch an einem anderen Wagen entstand ein Aufruhr.
»Das ist nicht genug«, knurrte ein Greis. »Ihr verfluchten Krähen, lasst uns verhungern!«
Die Frau, die umgestoßen worden war, krabbelte auf allen Vieren hinter ihrem Essen her. John sah ein paar Schritte entfernt blanken Stahl aufblitzen. Seine Bogenschützen legten Pfeile auf. Er drehte sich im Sattel um.
»Rory, bring sie zum Schweigen!«
Rory hob sein großes Horn an die Lippen und stieß hinein. Der Aufruhr und das Gedränge hörten auf. Die Köpfe wandten sich um. Ein Kind begann zu weinen. Mormons Rabe schritt von Johns linker Schulter zu seiner rechten, wippte mit dem Kopf auf und ab und murmelte,
»Snow? Snow? Snow?«
John wartete, bis das letzte Echo verhallt war, dann trieb er seinen Zelter vorwärts zu einer Stelle, wo jeder ihn sehen konnte.
»Wir geben euch so viel zu essen, wie uns möglich ist. So viel, wie wir entbehren können. Äpfel, Zwiebeln, Steckrüben, Karotten. Vor uns liegt ein langer Winter, und unsere Vorräte sind nicht unerschöpflich.«
»Ihr Krähen ist aber sehr gut.«
Halleck schob sich nach vorn.
Im Augenblick.
»Wir verteidigen die Mauer. Die Mauer schützt das Reich. Und jetzt auch euch. Ihr kennt den Feind, mit dem wir es zu tun haben. Ihr wisst, was uns bevorsteht. Manche von euch haben ihm schon ins Auge gesehen. Wiedergänger und weiße Wanderer, tote Wesen mit blauen Augen und schwarzen Händen. Ich habe sie auch schon gesehen, gegen sie gekämpft und einen von ihnen zur Hölle geschickt. Sie töten euch, und dann schicken sie eure Toten gegen euch in den Kampf. Die Riesen konnten ihnen keinen Widerstand leisten, ihr Tänz nicht, und auch die Stämme vom Eisfluss nicht, weder die Hornfüße noch das freie Volk. Und während die Tage kürzer und die Nächte länger werden, werden sie stärker. Ihr habt eure Heimat verlassen und seid zu Hunderten und Tausenden nach Süden gekommen. Warum, wenn nicht, um ihnen zu entfliehen? Um in Sicherheit zu sein. Und es ist die Mauer, die für diese Sicherheit sorgt. Wir sind es, die für eure Sicherheit sorgen, die schwarzen Krähen, die ihr so verachtet. »Ihr gebt uns Sicherheit, aber ihr lasst uns verhungern«, sagte eine stämmige Frau mit wettergegerbtem Gesicht, eine Speerfrau, wie es aussah. »Ihr wollt mehr Essen?«, fragte John. »Mehr Essen gibt es für Krieger. Helft uns, die Mauer zu halten. Dann werdet ihr so gut wie jede andere Krähe essen.«
»Oder genauso schlecht, wenn die Vorräte knapp werden.«
Stille breitete sich aus. Die Wildlinge sahen einander misstrauisch an.
»Essen?« murmelte der Rabe. »Korn? Korn?«
»Für euch kämpfen!« Die Stimme sprach mit starkem Akzent. Sigorn, der junge Magnar von Ten, sprach die gemeine Zunge bestenfalls stockend. »Nicht für euch kämpfen! Besser schlagen euch tot! Alle schlagen tot!« Der Rabe flatterte mit den Flügeln.
»Tot? Tot?«
Sigorns Vater, der alte Magnar, war unter der einstürzenden Treppe während des Angriffs auf Castle Black zermalmt worden.
»Ich hätte ähnliche Gefühle, wenn mich jemand auffordern würde, gemeinsam mit den Lannisters zu kämpfen«, sagte sich John.
»Dein Vater hat versucht, uns alle zu töten«, erinnerte er Sigorn. »Der Magnar war ein tapferer Mann, dennoch ist er gescheitert. Doch was wäre, wenn er gesiegt hätte? Wer würde die Mauer verteidigen?« Er wandte sich von den Tents ab. »Die Mauern von Winterfell waren auch stark. Doch heute liegt Winterfell in Trümmern, niedergebrannt und zerbrochen. Eine Mauer ist nur so stark wie die Männer, die sie verteidigen.«
Ein alter Mann, der sich eine Rübe an die Brust drückte, sagte: »Ihr tötet uns. Lasst uns verhungern, und jetzt wollt ihr uns zu Sklaven machen.«
Ein dicker Mann mit rotem Gesicht fiel zustimmend ein. »Lieber würde ich nackt gehen, als diese schwarzen Lumpen tragen.«
Eine der Speerfrauen lachte.
»Nicht einmal deine Frau will dich nackt sehen, Fässchen.« Ein Dutzend Männer und Frauen fingen gleichzeitig an zu reden. Die Tens schrien in der alten Sprache, ein kleiner Junge begann zu weinen. Jon Snow wartete, bis wieder Ruhe eingekehrt war, ehe er sich an den haarigen Hal wandte und sagte: »Hal, was hast du dieser Frau gesagt?« Hal sah ihn verwirrt an. »Wegen des Essens, meint ihr? Einen Apfel oder eine Zwiebel? Mehr habe ich nicht gesagt. Sie müssen sich entscheiden.«
»Ihr müsst euch entscheiden«, wiederholte Jon Snow. »Ihr alle. Keiner verlangt von euch, unser Gelübde abzulegen, und mir ist es auch gleichgültig, welche Götter ihr verehrt. Meine eigenen Götter sind die alten Götter, die Götter des Nordens, aber ihr könnt beim roten Gott bleiben oder den sieben oder jedem anderen Gott, der eure Gebete erhört. Wir brauchen Speere, Bögen, Augen auf der Mauer. Ich nehme jeden Jungen, der mindestens 12 ist und der weiß, wie man einen Speer hält oder einen Bogen spannt. Ich nehme eure alten Männer, eure Verwundeten und eure Krüppel, sogar jene, die nicht mehr kämpfen können. Es gibt andere Aufgaben für sie. Pfeile fiedern, Ziegen melken, Feuerholz sammeln, Ställe ausmisten. Arbeit gibt es ohne Ende. Und ja, ich nehme auch eure Frauen.
Ich brauche keine errötenden Jungfern, die beschützt werden müssen. Aber ich nehme jede Speerfrau, die zu mir kommt.«
»Und Mädchen auch?«
fragte ein Mädchen. Sie sah so jung aus wie Arya, als er sie das letzte Mal gesehen hatte.
16 und älter. Jungen brauchen aber nur 12 zu sein.«
Unten in den 7 Königslanden wurden Jungen im Alter von 12 oft Pagen oder Knappen, und viele waren schon Jahre zuvor im Umgang mit den Waffen geschult worden. Mädchen von 12 galten als Kinder. Dies sind allerdings Wildlinge.
»Also gut, Jungen und Mädchen, die mindestens 12 Jahre alt sind, aber nur, wenn sie wissen, wie man einem Befehl gehorcht. Das gilt für euch alle. Ich werde euch nicht auffordern, vor mir zu knien, aber ihr bekommt Hauptleute und Feldwebel, die euch sagen, wann ihr aufstehen müsst und wann ihr schlaft, wo ihr esst, wann ihr trinkt und welche Kleidung ihr tragt, wann ihr das Schwert zieht und wann ihr den Pfeil abschießt. Die Männer der Nachtwache dienen ein Leben lang. Das werde ich nicht von euch verlangen. Doch solange ihr an der Mauer seid, steht ihr unter meinem Befehl. Verweigert den Gehorsam, und ich schlage euch den Kopf ab. Fragt meine Brüder, ob das stimmt. Sie haben schon gesehen, wie ich es getan habe.«
»Ab!« kreischte der Rabe des alten Bären. »Ab! Ab! Ab!«
»Ihr habt die Wahl«, fuhr Jon Snow fort. »Wer uns helfen will, die Mauer zu verteidigen, kann mit mir nach Castle Black zurückkehren und ihr bekommt Waffen und Essen. Die anderen können die Rüben und Zwiebeln nehmen und wieder in ihre Löcher kriechen.«
Das Mädchen trat als erstes vor.
»Ich kann kämpfen. Meine Mutter war eine Speerfrau.«
John nickte. »Vielleicht ist sie noch keine 12«, dachte er, während sie sich zwischen zwei alten Männern hindurchquetschte, aber er konnte seinen einzigen Rekruten nicht abweisen. Zwei Jungen folgten ihr, beide nicht älter als 14. Als nächstes kam ein vernarbter Mann, dem ein Auge fehlte.
»Ich habe sie auch gesehen, die Toten. Selbst Krähen sind besser als die.«
Eine große Speerfrau, ein alter Mann auf Krücken, ein Knabe mit Mondgesicht und verkümmertem Arm, ein junger Mann, dessen rotes Haar John an Ygritte erinnerte, und dann Halleck.
»Ich kann dich nicht leiden, Krähe«, knurrte er. »Aber Mans konnte ich auch nicht leiden, nicht mehr als meine Schwester. Trotzdem haben wir für ihn gekämpft. Warum also nicht für dich kämpfen?«
Damit war der Damm gebrochen. Halleck war ein Mann von Rang. Mans hat sich nicht geirrt.
»Das freie Volk folgt nicht einem Namen oder kleinen Stofftieren, die auf Hemden genäht sind«, hatte der König jenseits der Mauer ihm erklärt. »Es tanzt nicht für Münzen und kümmert sich nicht darum, wie du dich nennst oder was für eine Amtskette du trägst oder wer dein Großvater war. Das freie Volk folgt Stärke, dem richtigen Mann.«
Hallecks Vettern folgten Halleck, dann einer von Harmas Bannerträgern, dann Männer, die mit ihr gekämpft hatten, dann andere, die Geschichten über deren Tapferkeit gehört hatten. Graubärte und grüne Jungen, Krieger im besten Mannesalter, Verwundete und Krüppel, fast 2 Dutzend Speerfrauen und sogar 3 Hornfußmänner. Aber keine Tens. Der Magna drehte sich um und verschwand in einem Tunnel, und seine in Bronze gerüsteten Lakaien folgten ihm auf dem Fuße. Als der letzte vertrocknete Apfel ausgegeben war, hatten sich die Wagen mit Wildlingen gefüllt, und sie waren 63 Mann mehr als auf dem Hinweg von Castle Black.
»Was wollt ihr mit ihnen anstellen?«
erkundigte sich Bohun Marsh auf dem Ritt die Kings Road zurück. »Ihnen zeigen, wie man mit Waffen umgeht, ihnen Waffen geben und sie dann aufteilen. Ich schicke sie dorthin, wo sie gebraucht werden. Nach Eastwatch, zum Shadow Tower, nach Icemark oder Greyguard. Ich beabsichtige außerdem, 3 weitere Festungen neu zu besetzen.« Der Lord Verwalter sah sich um.
»Und was ist mit den Frauen? Unsere Brüder sind nicht daran gewöhnt, Frauen unter sich zu haben, Milord. Ihr Gelübde, es wird Kämpfe geben, Vergewaltigungen.
Diese Frauen haben Messer und wissen, wie man damit umgeht.
Und wenn die erste Speerfrau einem unserer Brüder die Kehle aufgeschlitzt hat, was dann?«
»Dann haben wir einen Mann verloren«, sagte John. »Aber gerade haben wir 63 gewonnen. Ihr könnt gut zählen, Milord. Berichtigt mich,
wenn ich mich verrechnet habe, aber dann hätten wir immer noch 62 mehr.« Das überzeugte Marsh nicht.
»Ihr habt 63 Mäuler mehr zu füttern, Mylord. Aber wie viele sind Krieger und auf wessen Seite werden sie kämpfen? Wenn die anderen vor den Toren stehen, werden sie uns sicherlich beistehen, aber wenn es nun Turm und Riesentod oder der weinende Mann sind, die mit 10.000 heulenden Mördern vor den Toren stehen, was dann?«
»Dann werden wir es wissen. Also hoffen wir, dass es niemals dazu kommt.«